Deutschlandfunk Interview.
Auch an morgen drei nach dem heftigen Erdbeben steigt die Zahl der Opfer in der Türkei und auch in Syrien. Rund 60.000 Helfer sind laut der türkischen Regierung dort im Land im Einsatz aus insgesamt 36 Ländern, um Verschüttete lebend zu bergen, auch nachts bei Kälte und bei Dunkelheit. Inzwischen sind auch deutsche Hilfsteams eingetroffen, aber längst nicht in jeder Region des Landes. Auch Angehörige suchen weiter nach Verschütteten. Unter diesen Helfern ist auch ein Team von ISAR Germany, International Search and Rescue. Das ist eine weltweit tätige ehrenamtliche Katastrophenhilfe aus Deutschland, die unter dem Dach der Vereinten Nationen arbeitet. Die Helfer sind darauf spezialisiert, Menschen unter den Trümmern zu finden und sie dann auch zu befreien im Idealfall. 42 Teammitglieder und 7 Rettungshunde haben sich dazu am Montagabend auf den Weg gemacht. Das Team ist inzwischen in der türkischen Stadt Kirikan nahe der türkisch-syrischen Grenze eingetroffen. Und genau dort erreichen wir jetzt auch telefonisch den Bergungsspezialisten Paul Philipp Braun. Guten Morgen, Herr Braun.
Guten Morgen aus Kirikan in der Türkei.
Herr Braun, ich habe gerade gehört, Sie sind aus dem Bus ausgestiegen. Es ist viel los bei Ihnen. Wo erwischen wir Sie genau?
Sie erwischen mich hier gerade bei der Ankunft an einer sogenannten Rocking Site, also an einem Trümmergelände, wo wir eine positive Rückmeldung bekommen haben, dass dort jemand lebend unter Trümmern ist, den wir jetzt gleich retten können. Wir sind jetzt mit einem zweiten Team hier gerade eingetroffen. Unser erstes Team ist bereits seit den Nachtstunden hier unterwegs.
Das ist eine Info, die Sie bekommen haben. Wie schwierig ist es denn überhaupt, auch angesichts der Zeit? Also die Menschen sind, wenn sie verschüttet wurden, eventuell schon seit mehr als 48 Stunden unter den Trümmern. Wie gehen Sie davor, um die Menschen tatsächlich zu entdecken, wo die sind?
Wir sind erstmal hier darauf angewiesen, um die Menschen zu entdecken, auf die Angehörigen, auf Freunde, auf all die Menschen, die hier ringsum leben und die dann Klopfzeichen in der Regel hören, die sagen, ich weiß, da ruft jemand durch die Trümmer zu mir. Wenn das erfolgt ist und wenn wir das wissen und informiert wurden, dann laufen unsere Trümmersuchhunde über das Gelände, hören nach quasi, riechen nach, ob dort noch jemand ist, ob dort noch ein lebender Mensch unter den Trümmern ist. Wenn das Ganze der Fall ist, beginnen wir mit der technischen Ortung. Das heißt, da kommen dann technische Hörgeräte zum Einsatz. Also nicht das, was man so klein im Ohr hat, sondern wirklich große Koffer mit spezialisierten Sensoren. Da kommen Sucherkameras etc. zum Einsatz. Und danach beginnen wir mit der technischen Rettung der Menschen.
Die ja sicherlich auch schwierig genug ist, wenn man sich vorstellt, dass da ganze Hochhäuser eingestürzt sind. Wie gehen Sie da vor?
Im Moment stehe ich gerade genau vor einem solchen Hochhaus, ein relatives Hochhaus, aber ich glaube, in Deutschland würde es schon als ein solches zählen. Das sind 8 Etagen, die hier wirklich fast wie ein Kartenhaus ineinander zusammengesackt sind. Und dabei ist es schwierig, weil die Bausubstanz halt nochmal eine andere ist, natürlich auch, als wir in Deutschland gewohnt sind, als wir in vielen anderen Ländern auch gewohnt sind, die ist relativ massiv. Da ist viel Beton, der hier mit verbaut wird. Da sind viele dicke, schwere Steine, Fassadenelemente und natürlich aber auch der ganze Hausrat, durch den sich unsere Teammitglieder dann erst einmal durcharbeiten müssen. Gestern haben wir eine Frau retten können, die lag beispielsweise hinter einem Kühlschrank, der dann erstmal zerschnitten werden musste.
Wenn die Menschen dann gerettet werden konnten, wo bringen Sie die hin? Was ist da überhaupt möglich?
Die Menschen werden durch ein medizinisches Team von uns mit Ärzten aus Deutschland, mit Intensivpflegern, Krankenschwestern, Notfallmedizinern aus Deutschland hier erst versorgt, noch vor Ort. Und dann stehen hier Rettungswagen zur Verfügung, die in die umliegenden Krankenhäuser die Menschen zur weiteren Versorgung bringen.
Haben Sie denn für die Logistik Unterstützung vor Ort? Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit tatsächlich mit den Helferinnen und Helfern vor Ort? Sie sind ja nun erst seit einem Tag überhaupt in der Region. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Die Zusammenarbeit hier vor Ort läuft wirklich, wirklich gut. Wir haben vor ungefähr 3 Jahren ISAR Turkey gegründet, eine quasi Ausgliederung aus ISAR Germany mit türkischen Teams, mit türkischen vor allem Feuerwehrleuten, die seitdem hier trainieren und jetzt nach 2-3 Waldbränden, wo sie schon mit uns für uns im Einsatz waren, zum ersten großen Erdbebeneinsatz kamen und die für uns hier auch alles soweit schon vorbereitet haben, dass wir quasi ankamen, eine gute Logistik vorgefunden haben, gute Unterstützung vorgefunden haben und dementsprechend hier wirklich auch schnell an unsere Arbeit gehen konnten.
Jetzt wissen wir, das Wetter, also es ist Winter, es ist kalt, es regnet, schneit. Das erschwert sicherlich Ihre Arbeit zusätzlich. Und dann ist es ja auch ein Wettkampf gegen die Zeit. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie viel Zeit bleibt, um tatsächlich ja diese guten Meldungen, von denen Sie gerade berichtet haben, dem noch weitere zuzufügen?
Wir haben heute in der Nacht, etwa 50 Stunden nach dem Beben, einen 16-jährigen jungen Mann nahezu unverletzt aus Trümmern retten können. Das sind Meldungen, die Hoffnung machen und die uns auch das gute Gefühl geben, dass trotz der Herausforderungen durch das Wetter, und es ist bitterkalt hier, also es sind Temperaturen in der Nacht um den Gefrierpunkt und selbst klettert das Thermometer selten über 8 Grad Celsius. Das sind gute Nachrichten, die uns einfach Mut machen, auch in den kommenden Tagen noch einige Menschen finden und retten zu können.
Sie sind ja in einer Region, in der viele Menschen nach den ersten 24 Stunden gesagt haben, sie hätten da keine ausreichende Hilfe bekommen. Wir haben da entsprechende Berichte unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten gehört. Wie sieht das denn jetzt aus? Wer ist da neben Ihnen noch vor Ort und was erzählen Ihnen die Menschen? Fühlen die sich ausreichend unterstützt?
Wir sind aktuell nach wie vor, soweit wir informiert sind, das einzige internationale Team, das hier in der Provinz Hatay im Einsatz ist und zumindest in der Stadt Kirikan. Aber die Menschen sind sehr dankbar, dass wir hier sind und es gibt zahlreiche türkische Organisationen, die ebenso hier mit vor Ort sind und die dabei helfen und Menschen aus den Trümmern retten.
Die Provinz, die ist keine 100 Kilometer entfernt von Aleppo, von Idlib. In der Provinz lebt etwa ein Drittel von Menschen, die aus Syrien stammt ursprünglich. Ist es Ihnen auch möglich, auf beiden Seiten der Grenze Hilfe zu leisten? Können Sie dazu schon was sagen?
Dazu kann ich sagen, dass wir derzeit hier in der Stadt Kirikan gebunden sind. Diese Stadt ist ein unglaubliches Trümmerfeld. Ja, es stehen noch Gebäude, das stimmt, aber es gibt unglaublich viele eingestürzte Gebäude. Immer wieder kommen Leute auf uns zu bitten, hier um Hilfe. Wir werden definitiv die nächsten Tage noch hier in der Stadt gebunden sein, um zunächst hier den Menschen so gut es geht zu helfen.
Das klingt verständlich angesichts der massiven Forderung und auch Notwendigkeit der Unterstützung. Meine Frage zielte natürlich auch darauf hinab, ob es Ihnen generell möglich wäre, auch eben in die infrastrukturell zerstörten Gebiete zu kommen, aber die ja auch politisch hoch umstritten sind. Der Zugang ist ja nicht leicht. Können Sie dazu eine Einschätzung geben? Werden Sie da informiert, ob Sie das dürfen, als Hilfsteams dorthin zu reisen?
Ich kann dazu leider nur sehr, sehr bedingt eine Einschätzung geben, weil wir uns im Moment auf die Stadt Kirikan hier konzentrieren müssen. Dementsprechend ist auch stellt sich für uns aktuell die Frage nicht, ob wir aus politischen Gründen in ein anderes Gebiet können oder nicht, weil wir einfach sehen, wir werden mit unserem Medium-Team, mit unseren 42 Leuten und 7 Hunden hier gebraucht. Und dementsprechend ist das jetzt unser Fokus.
Ja.
Weshalb weitere, ich sag mal, andere Regionen erstmal für uns zumindest in unserer Akuthilfe hier leider etwas in den Hintergrund treten müssen.
Verstehe ich. Es hat ja nun Dutzende Nachbeben auch gegeben. Die Gefahr ist da ziemlich hoch. Wie schützen Sie sich denn und Ihr Team?
Wir haben zunächst Bausachverständige, Schadensplatzgutachter, die vor jedem quasi Tritt und Schritt, den wir hier machen, erstmal gucken, ist das sicher, könnt ihr dorthin, mit denen wir uns zusammen angucken, okay, welchen Trümmerschatten muss ich beachten, wo kann ich hin, wo kann ich nicht hin. Das ist natürlich insbesondere für die Trümmerkegel, wo unsere Such- und Rettungsmannschaften unterwegs sind. Wo unsere Such- und Rettungsmannschaften unterwegs sind, dort ist das natürlich dann immer, jetzt bin ich raus, ein Kollege hat mich gerade angesprochen, weil hier parallel natürlich die Rettungsarbeiten weiterlaufen.
Herr Braun, das hat auch absolute Priorität, gar kein Problem.
Ich kann Ihnen noch ganz kurz eins sagen, wir schlafen hier in Zelten. Das liegt zum einen daran, dass wir damit niemanden den eh schon knappen Obdach wegnehmen, zum anderen aber auch sind Zelten einfach bei Nachbeben die beste Entscheidung.
Der Bergungsspezialist Paul Philipp Braun, viel Erfolg, passen Sie auf sich und auf Ihr Team auf. Vielen Dank für das Gespräch.